liebe Gemeinde, kaum 2 Jahre haben wir noch Zeit. Kaum 2 Jahre stehen noch zur Verfügung, um wichtige Ziele zu erreichen. 2020. Jogi Löw hat diese Tage zu der Nation gesprochen, was er ändern will, um erfolgreich zu sein. 2 Jahre noch. Europameisterschaft in 12 verschiedenen Städten in Europa. Aber darauf will ich jetzt heute Morgen gar nicht hinausgehen. Aber ein ambitionierter Wille, so wie Jogi Löw das hat, da brauchen wir auch in anderen Bereichen. So ein ambitionierter Wille ist auch wichtig, um den Klimawandel noch irgendwie steuern zu können. Die Klimaerwärmung irgendwie noch bremsen zu können. Die Klimaziele für 2020 irgendwie noch annähernd erreichen zu können. Letztes Jahr war die Weltklimakonferenz in Bonn. Dieses Jahr findet sie im Dezember in Katowice in Polen statt. Wir erleben hier in NRW Diskussionen um den Hambacher Forst, um den Braunkohleabbau. Wir erleben Starkregen, viel, viel Hitze, aber auch Stürme. Und irgendwie ist es ja so ein Dauerthema, was uns so begleitet. Klimawandel, Klimagerechtigkeit. Und ich möchte es heute in der Predigt jetzt mal biblisch beleuchten, dieses Thema. Die Bibel ruft uns ja auf, Salz und Licht zu sein. Oder besser gesagt, sie stellt fest. Es ist ja gar kein Aufruf, sondern eine Feststellung. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ich lese Matthäus 6. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit sollte man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ich habe mich gefragt bei diesem Thema, Mensch, wie können wir Licht und Salz sein? Mit dem Licht ist es ja so eine Sache. Licht in einem dunklen Raum, da kommen Dinge zum Vorschein, die vorher nicht gesehen wurden. Und wissen Sie, wir haben einen Gott, der es liebt, verborgene Dinge ans Licht zu bringen. Jetzt gibt es ja tausende Experten und einige Politiker aus aller Welt, die versuchen Lösungen zu finden, Antworten auf einige der herausforderndsten Fragen der Welt. Gerade, wie setzen wir erneuerbare Energien ein? Wie entwickeln wir Politiken, die wirklich eine Welt nachhaltig prägen kann? Und ich merke so, die ganz großen, die ganz tiefen, schweren Fragen, die überlasse ich gerne den Experten. Aber trotzdem frage ich mich, wo bin ich Salz? Wo bin ich Licht als Einzelner? Wo sind wir jetzt als Gemeinde? Und spüren wir nicht, dass bei all diesen Expertenfragen, da stimmt doch irgendwas so ganz fundamental nicht wirklich in unserer Welt. Irgendwas ist da so richtig schiefgelaufen. Und das ist eine Frage für unseren Glauben. Und wie gesagt, unser Gott ist ein Gott, der es liebt, Geheimnisse und Verborgenes ans Licht zu bringen. Also schauen wir mal hin, schauen mal drauf. Mensch, was ist schiefgelaufen? Dass Menschen darunter leiden, dass das Klima sich verändert. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann hat eben auch das Licht die Funktion, uns zu zeigen, was wir nicht wissen, was wir nicht sehen. Wenn wir also Licht der Welt sein wollen, müssen wir also auch informiert sein. Nur wenn wir informiert sind, können wir auch anderen sagen, was sie noch nicht wissen. Manchmal denke ich so in Fragen des Klimawandels und der Klimagerechtigkeit sollten wir doch eigentlich diejenigen sein, wir als Christinnen und Christen diejenigen sein, die vorangehen und nicht anderen folgen müssen. Sondern die vorausgehen, Schritt für Schritt. wie ich darauf komme? Lassen Sie uns in die Bibel schauen. Da finden sich ganz grundlegende Aussagen. Schon am Anfang der Bibel, in Genesis 1, steht ja geschrieben, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, wir glauben, dass Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, alles geschaffen hat, was wir sehen. Und für uns als Christen ist es was ganz Grundlegendes. Gott hat alles geschaffen. Und wir glauben, dass das alles hier von Gott ist. Ich bin selber im Kindergottesdienst groß geworden, in der Jungschar, und habe oft die Schöpfungsgeschichte gehört. Gott hat alles in 6 Tagen geschaffen. Am 7. Tag ruhte er. Und ein ganz wichtiger Teil der Schöpfungsgeschichte ist, dass am Ende von jedem Tag Gott auf sein Werk geschaut hat und sagte, es ist gut. Und dann ganz am Ende der Schöpfung, als er alles geschaffen hatte, auch die Menschen, dann hat er nochmal auf seine Schöpfung geguckt und sagte, es ist alles sehr gut. Gott war glücklich mit seiner Schöpfung, hat sich an ihr gefreut. Und im Psalm 24 lesen wir, die Erde gehört dem Herrn und alles, was darin ist. Ja, das ist Gott, unser Gott, an den wir glauben, der Schöpfer. Und dann kommt der Mensch ins Spiel. In Genesis 2, Vers 15 gibt Gott dem Menschen eine ganz spezielle Verantwortung. Er soll auf die Schöpfung aufpassen, sie bearbeiten, bebauen und bewahren. Wir sind Teil der Schöpfung, Schöpfung Gottes. Und uns wurde eine ganz besondere Verantwortung gegeben. Passt gut auf Gottes Schöpfung auf. Und aus der Schöpfungsgeschichte wurde noch mehr deutlich. Gott möchte auch, dass wir eine enge Beziehung haben zum Rest der Schöpfung Gottes. In der gleichen Schöpfungsgeschichte in Genesis 2, Vers 19, da gibt Gott nämlich dem Adam eine besondere Verantwortung, einen besonderen Auftrag. Adam darf nämlich allen Geschöpfen Namen geben. Da habe ich mir überlegt, wer hat eigentlich mir meinen Namen gegeben? Das war bei mir nicht mein Nachbar, auch nicht die Verkäuferin in der Bäckerei oder irgendein Fremder im Bus. Es war doch jemand, der mir ganz nahe stand. Bei dem einen ist die Oma, bei mir waren es meine Eltern. Es war was ganz Besonderes. Und das zeigt auch diese enge Beziehung demjenigen zu mir, der mir den Namen gegeben hat. Und unsere enge Beziehung zum Rest der Schöpfung zeigt sich auch darin, dass Gott Adam die Verantwortung gegeben hat, den Geschöpfen Namen zu geben. Allem, was er erschaffen hat. Irgendwo, irgendwann ist diese Beziehung so auf lange Sicht zerbrochen. Und so denken wir als Menschen, dass unser Verhältnis zur Schöpfung so aussieht, dass wir ja, die Schöpfung nutzen können, sie ausnutzen können, so wie wir es gerade wollen, wie es uns bequem ist. Obwohl, wenn man genau liest, die Bibel eigentlich anders davon spricht. In der Bibel können wir nämlich 2 Geschichten lesen, in der wir von Gottes Heilsplan erfahren, was Gott mit seiner Welt vorhat. Die Nummer 1 ist Gottes Heilsplan für Noah und seine Familie. Sie erinnern sich auch im 1. Mosebuch in Kapitel 7. Als Gott den Rest der Welt zerstören wollte, weil er einfach keine Hoffnung mehr hatte für die Welt. Es war alles so verschroben. Und es fällt auf in diesem Heilsplan Gottes, den er mit Noah dann hatte, da sind die Tiere mit einbezogen. Und als Gott diesen Bund mit Noah schloss, als er diesen wunderbaren Regenbogen genutzt hat, da hat er ein Versprechen gegeben. Nicht nur zu uns Menschen, sondern auch zu Pflanzen und Tieren. Dieser Bund, der war also nicht nur ein Bund zwischen uns Menschen und Gott, sondern genauso Gottes Bund mit dem Rest der Schöpfung. Eine Heilsgeschichte Gottes. Und wir erfahren auch noch von der zweiten Heilsgeschichte. Sie kennen das alle. In Johannes 3, Vers 16, verkürzt auf einen Satz gebracht. Das Kommen Jesu in diese Welt. Ich denke, dass ganz viele von euch diesen Text, diesen Satz auswendig können. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wenn man bei diesem Satz genau hinguckt, dann fällt auf, da steht nicht, so sehr hat Gott den Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Sondern es heißt hier, Gott hat die Welt geliebt. Und wenn man in den griechischen Urtext reinguckt, dann kann man lesen, so sehr hat Gott den Kosmos geliebt. Und auch wenn wir zum Beispiel den Kolosserbrief lesen oder Römer 8, dann sehen wir, dass Gottes Heilsplan die ganze Schöpfung betrifft. Jesus kommt wieder für die ganze Schöpfung, nicht nur für uns Menschen, um die ganze Schöpfung zu befreien und zu erneuern. Genauso wie Gott jeden Einzelnen von uns heute Morgen hier liebt als Menschen, liegt ihm seine Schöpfung ebenso am Herzen. Und das müssen wir zugeben als Menschen, als Christen, da haben wir oft versagt in der Verantwortung der Schöpfung gegenüber. Und ich merke, es geht immer mehr darum zu erkennen, dass Gott uns diese ganz besondere Rolle gegeben hat, auf die Schöpfung aufzupassen, sie zu bewahren. Spannend finde ich, wenn man so ein bisschen in den Medien guckt oder liest, die meisten Leute, die sich für die Maßnahmen gegen den Klimawandel oder für mehr Klimagerechtigkeit einsetzen, Wissenschaftler, Forscher oder Aktivisten, das sind gar keine Christen, gar keine Christin. Ganz viele von ihnen glauben gar nicht, dass Gott alles geschaffen hat. Und trotzdem sind sie da und arbeiten daran, dass die Welt ein besserer Ort wird. Was kann uns das sagen heute Morgen? Heute Morgen hier als Ruppelrater Gemeinde. Für uns als Christen, die wir glauben, ja, Gott hat die Welt geschaffen. Schöpfung zu bewahren, ja, das ist wirklich nicht bequem, das gebe ich zu. Und das merke ich in meinem Alltag immer wieder. Auf sie aufzupassen, ist eher unbequem. Da muss ich sorgfältiger sein in Sachen Mülltrennung, Recycling. Im Umgang mit den Ressourcen, so wie ich Energie nutze, das ist unbequem für uns. Welche Energie ich nutze, wie oft und wohin ich mit dem Flugzeug reise. Ob ich morgens zum Gottesdienst das Auto nehme oder die paar Meter mit dem Rad oder zu Fuß gehe. Oder ja, letztendlich auch, welches Shampoo ich nehme wegen dem Mikroplastik, was da drin ist, was ja auch gerade jetzt so in den Medien nochmal bekannt wurde. Das ist echt unbequem, sich so viel Gedanken machen zu müssen oder zu wollen. Und das eine oder andere oder je mehr oder weniger sich danach zu richten im Leben. Und es ist auch eine Last. Und ja, der Klimawandel ist für die meisten von uns hier wirklich verbunden mit, ja, ich sag mal, Unbequemlichkeit. Das ist eigentlich so ein tolles Wort dafür. Gleichzeitig merken wir auch, wenn es uns zu Hause zu heiß wird, gut, dann kaufe ich einen Ventilator oder eine kleine Heimklimaanlage, schalte sie an. Wenn es zu kalt wird, mache ich die Heizung an, drehe den Heizkörper hoch. Und selbst falls es mal passieren sollte, dass die Qualität von unserem Trinkwasser mal nicht mehr so gut ist, dass man es direkt trinken könnte, dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir ein paar Flaschen und habe genug zu trinken. Der Klimawandel, alles, was damit zusammenhängt, ist halt irgendwie unbequem für uns, aufwendiger. Ja, unbequem. Aber für viele Menschen, gerade im globalen Süden, bedeutet der Klimawandel Tod. Im Neuen Testament hat Jesus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern ein neues Gebot gegeben. Er sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und er sagt das schon sehr deutlich. Das zweite Gebot ist wie das erste. Er sagt nicht, ja, als zweites sage ich euch, also das erste ist von Gott, Gott zu dienen. Und das zweitwichtigste ist, wenn dann noch Zeit ist, dann könnt ihr den Menschen, den Nächsten lieben. Nee, er sagt, das zweite Gebot ist gleich wichtig wie das erste. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, es ist genauso wichtig wie Gott zu lieben. Wer ist mein Nächster? Nächster kann sein, der neben mir wohnt, der nächsten Stadt. Nächster kann auch sein, jemand in Sambia, in Indonesien. Jemand, der unter den Folgen des Klimawandels leidet, den viele von uns, auch ich selber, mit verursacht habe. Die meisten von uns werden sagen, ja, ist gut. Mein Geld, was ich so verdiene, mein Geld, was ich mir als Pension, als Rente bekomme, damit kann ich doch eigentlich machen, was ich will. Ich kaufe mir damit, was ich kaufen will. Und ich werde auch all das nutzen, benutzen, was mir Nutzen bringt. Ich habe ja mein Geld nicht unrechtens gekriegt, dass ich es irgendwie zurückgeben müsste, sondern ich habe es ehrlich verdient, habe meine Rente oder meine Pension ja verdient und es ist mein Geld. Also warum soll ich es jemandem geben, der mir vorgibt, wie ich mein Geld eigentlich ausgeben soll? Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, so wie wir unser Geld ausgeben, so wie wir in Solingen konsumieren, wie wir in Deutschland unsere Ressourcen verwenden, das hat eine Auswirkung auf das Leben von ganz vielen Bauern in Ländern wie Sambia, Indien oder Bangladesch. Die Frage stellt sich, wie können wir unseren Nächsten lieben? Was ist unsere Antwort als Christinnen und Christen? Glauben wir, dass Gott alles erschaffen hat? Und damit verbunden, tragen wir diese Verantwortung auch, die Gott uns gegeben hat? Und wie tragen wir sie? Gott hat versprochen, er wird alles wieder aufrichten und aufbauen, was zerbrochen ist eines Tages. Und so wünsche ich uns, dass Gott uns segnet, dass wir die Weisheit und auch den Mut bekommen, Licht der Welt zu sein. Dass wir diejenigen sind, die gut informiert sind. Dass wir diejenigen sind, die wissen, wie wir die Schöpfung bewahren können und dann auch gute Beispiele sind und das Leben und unseren kleinen Beitrag leisten. Dass wir, jeder Einzelne, unseren Beitrag leisten, so wie der kleine Junge in Johannes 6. Diese Geschichte habe ich bisher noch nie in diesem Zusammenhang gelesen. Da wird von ihm, diesem kleinen Jungen, da wird von dem Jünger Andreas und von Jesus erzählt. Und von den riesigen Herausforderungen von 5000 hungrigen Menschen. Andreas spricht zu Jesus. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern.